Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Und mein heutiger Gast ist Eike Steinort. Eike Steinort ist nach seiner Ausbildung zum Koch im hohen Norden erstmal auf eine lange Wanderschaft gegangen. Es zog ihn in die Ferne und er war in London. Dort arbeitete er im Team von Kochlegende Alain Ducasse im Dorchester. Es folgten Stationen in Dubai, Istanbul, Griechenland, Ibiza. Er war auf der ganzen Welt tätig. Irgendwann wollte er zurück nach Deutschland, wurde Küchenchef im Hotel Bayerischer Hof. Aber dann zog es ihn zurück in den hohen Norden. Er wollte sein eigener Herr werden. Und erwarb seinen Ausbildungsbetrieb, das Hotel Wassersleben. Hier zeigt er im Restaurant Steinort seine facettenreiche Kochkunst und nimmt die Gäste mit auf eine Reise, inspiriert von seinen weltweiten Stationen. Und er hält es ganz nach seinem Vorbild Ducasse, denn das Produkt steht stets im Vordergrund und soll sein volles Potenzial entwickeln. Ein spannendes Gespräch mit einem, der ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt hat, aber auch sehr reflektiert ist und mit uns seine Pläne teilt. Also viel Spaß mit Eike Steinort. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast, nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt, mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken, viel Spaß mit Eike Steinort vom Hotel Wassersleben, präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen, Eike Steinort, im wunderschönen Ort Wassersleben, im Hotel Wassersleben.
Genau.
Was ist eigentlich wonach benannt? Das Hotel nach Wassersleben oder andersrum?
Ja, ich würde jetzt sagen, dass der Ort nach dem Hotel, aber andere würden wahrscheinlich das andersrum sagen.
Und du bist, ja, kann man gar nicht mehr sagen, frisch gebackener Eigentümer hier, bist schon ein bisschen länger hier, seit zwei Jahren. Aber
drei sogar.
Drei Jahre?
Ja. Ja.
Aber du bist wiedergekehrt. Aber die Geschichte erzählen wir gleich, weil eigentlich müssen wir vorher noch erzählen, dass es ja die Sommerausgabe ist. Wir sitzen ja hier quasi direkt am Strand, direkt an der Flensburger Förde, unweit der dänischen Grenze. Wie weit ist das jetzt zur dänischen Grenze?
Ja, knappe 300 Meter, würde ich sagen, ja.
Oh ja, doch. Ja. Doch so weit.
Ja.
Und es ist sehr mediterran heute. Wir haben 30 Grad, deshalb im Hintergrund hört man auch so ein bisschen Kinder spielen, im Wasser planschen. Also wir haben uns da so ein bisschen angeschlossen. Füße im Wasser.
Genau.
Insofern kann es ein paar Nebengeräusche geben. Wir sind aber ganz entspannt, sommerlich entspannt.
Genau.
Ist man entspannt, wenn man so ein Hotel, Restaurant übernimmt?
Das muss man lernen. Am Anfang ist man überhaupt nicht entspannt. Aber irgendwann muss man sagen, jetzt muss ich mal entspannt werden. Am Anfang ist es schon sehr viel Stress, was auf einen einprasselt, was man gar nicht so richtig weiß zu verarbeiten. Aber jetzt, muss ich sagen, wird man immer ruhiger, gelassener. Viele Situationen sind wiederkehrend. Dann kann man das besser verarbeiten.
War dir klar, was auf dich zukommt, als du hier gesagt hast?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also hätte ich gewusst, dass es so stressig, ich würde es immer wieder machen, aber ich hätte das vielleicht ein bisschen besser geplant. Ja.
Und du wusstest ja auch ein bisschen, was auf dich zukommt. Du kanntest zumindest den Ort, nämlich hier hast du deine berufliche Laufbahn begonnen.
Genau. Angefangen zu lernen habe ich 97, ja.
97 hier in diesem Hause.
Genau.
Und du kommst auch aus der Nachbarschaft.
Ja, so unmittelbar aus der Nähe, ja. Also die Lehre, das war schon eine sehr spannende Zeit, aber auch sehr hart, muss man sagen. Das war schon sehr hart, ja.
Also hast behütet. Du einen guten Lehrmeister gehabt hier?
Ja, der war schon sehr gut. Der war schon sehr gut, aber auch sehr hart. Man hat halt, ich sag mal, das richtige Toolset mitbekommen.
Das scheint dann ja so gewesen zu sein, weil das erzählst du gleich, dann hast du dich ja auf eine etwas längere Wanderschaft begeben. Das nennt man schon gar nicht mehr Wanderschaft. Aber was war denn hart? Erzähl mal. Was muss ich mir als Laie darunter vorstellen?
Ja, es ist halt so, dass man halt so behütet aus Schule und Elternhaus rauskommt und in eine Küche reinkommt. Der Ton ist halt anders. Man ist nicht mehr der Kleine, der halt doch, der macht das schon, sondern man ist halt ein Mitarbeiter und man muss halt Leistung bringen. Und das ist schon, gerade am Anfang ist das schon sehr hart. Also diesen Sprung zu finden, diese Differenzierung, zu sagen, jetzt ist auf einmal nicht mehr hier ein bisschen nett und um 15 Uhr verabredest du dich mit einem Freund.
Nicht mehr spielen, jetzt ist ernst.
Genau, das ist dann auf einmal ernst und dann geht's halt auch richtig ins Eingemachte. Und wenn man dann, ja, wenn man mal zu Hause sein Zimmer nicht aufräumt, gut, dann ist das halt so, dann kriegt man mal von der Mutter einen mit. Sagt, aber hier, da kriegt man halt von einem gestandenen Mann da mal richtig eine Ansage. Das überlegt man sich zweimal, ob man das nicht denn doch beim ersten Mal gleich macht.
Hast du die harte Hand heute auch? Hast du das übernommen?
Ich glaube, ich bin sehr viel ruhiger.
Hat sich aber auch ein bisschen was geändert in den letzten 20 Jahren, ne?
Es hat sich viel geändert. Man kann schon direkt sein und das finde ich ist auch wichtig. Aber halt nicht so persönlich. Weil das war schon teilweise sehr persönlich.
Okay, direkt, klar. Aber Problem erkennen, Problem benennen sofort, auch nicht mit rumtragen. Ich meine, das ist in jedem Job so.
Ja.
Aber eben nicht, ja. Aber ist es in der Küche so gewesen, dass man ist, dass es immer persönlicher wurde als an anderen Orten? Du hast du nicht so viel Vergleich wahrscheinlich, ne?
Ja, der Vergleich ist eher dünn. Aber ich sag mal, persönlicher, glaube ich, weil man doch sehr viel miteinander auf relativ engen Raum viel Zeit miteinander verbringt. Und dann kommt das natürlich immer noch mal häufiger mal auf den Tisch und es ist nicht immer einfach. Also das ganz und gar nicht.
Aber die hast du dann durch, hast du 3 Jahre dann gelernt?
Ja, ja. Ja,
die hast du durchgezogen?
Ja, und war nicht immer einfach. Ich habe auch unterwegs mal gedacht, naja, brichst du ab, wirst Segelmacher? Und dann habe ich mir gedacht, mal, nee.
Ich träumte davon, ein Segelboot zu klauen und einfach abzuhauen. Hier, man muss ja sagen, hier ist der Yachthafen ist ja wirklich auch nur 20 Meter entfernt von der Küche. Das könnte man auch schnell mal machen. Leute, tschüss, das war's.
Ich bin dann mal weg, ja genau.
Weg warst du dann aber. War dir das klar, dass man nach der Ausbildung, so nach 3 Jahren, dass du sagst, Kollege, ich hau jetzt mal einen Sack?
Also ich habe nach der Ausbildung, war bei der Bundeswehr, da war ich insgesamt den Grundwehrdienst natürlich, das war damals glaube ich noch 8 Monate, dann habe ich nochmal 3 Monate verlängert, weil ich auf eine Stelle in England gewartet habe. Das hat sich aber innerhalb dieses Grundwehrdienstes quasi so ein bisschen erhärtet. Das kam damals durch eine Freundin, deren Eltern haben gesagt, ja Eike, wenn du mal irgendwie was werden willst in irgendeiner Art und Weise in der Hotellerie, Gastronomie, dann musst du Englisch können. Richtig, richtig gut.
Mhm.
Und dann, ja, dann kam das so, dass der Vater damals hat mir ein Leading Hotel of the World, so diese dicke Broschüre, die gab es damals noch, in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier London, guckst du da rein, suchst dir eins aus und dann helfe ich dir bei der Bewerbung. Und dann haben wir das gemacht.
Und das war dann aber, glaube ich, ganz wichtig, so diesen Anschub zu kriegen, ne?
Oder? Ja, das war so ein Impuls. Ne? Das war so ein Impuls, der ist sehr, sehr wichtig gewesen. Dann habe ich es durchgeblättert und habe mir gedacht, Dorchester, das sieht nett aus, der Name gefiel mir.
Hattest du aber keine Ahnung?
Ich hatte null Ahnung. Null Plan, ja. Und dann Bewerbung, Antwort, ja, okay, dann und dann Vorstellungsgespräch. Ich dahin, auch mit wenig Plan, muss man ehrlicherweise gestehen.
Und wie war dein Englisch zu dem Zeitpunkt?
Also war schon schlecht. Also es war so, Schulenglisch war nicht gut. Ich war dann halt da, genau. Aber das Schulenglisch, das Problem ist halt, aber das ist ein anderes Thema, das Schulenglisch wird ja auch von Deutschen auf Deutsch unterrichtet. Und es ist eigentlich blöd. Also eigentlich müsste das diese Schulenglisch...
Du brauchst schon einen Native Speaker, der dir das beibringt, nicht? Das
ist, ja, ja. Und es ist auch viel Learning by Doing. Ne? Also das ist wirklich, wirklich viel.
Okay, aber irgendwie bist du durchgekommen durchs Bewerbungsgespräch.
Ja, das war eine glückliche Fügung, weil mein Interviewpartner, damals Executive Sous-Chef im Dorchester, Österreicher, setzt sich mir gegenüber, sagt, ach, you are German, right? Und meinte ich, yes. Und dann war auch schon, ja, dann können wir das ja in Deutsch führen, weil ich habe schon so lange kein Deutsch mehr gesprochen. Dann habe ich mir gedacht,
du erst Schwein von der Stimme.
Dann sage ich, ja, das können wir gut. Das können wir gut. So, ein nettes Gespräch gehabt. Hin und her. Und dann ging es halt, ja, wann kannst du anfangen? Dann habe ich ein bisschen rumgedruckst, war ja natürlich auch so ein bisschen unsicher. Wusste ich nicht so mal, alles klar, dann fängst du am 15. an. Meine ich, ja. Dann bin ich raus war ganz nervös, weil ich sagte, oh, ich habe den Job. Und dann fragte, habe ich eine Freundin angerufen und meinte, ja, ich habe den Job. Und ich so, fange am 15. an. Und dann meinte sie, ja, wann denn? Meinte ich, ja, weiß ich eigentlich auch gar nicht. Ja, so war das damals. Klassiker.
Und wie nah war es? Sehr nah.
Ja, es war Ende August und 15. war der September.
Oh ja, gut, da kann man ja noch.
Noch gute zwei Wochen hin.
Wie ist denn das? Also du musstest aber nur sprechen, nicht vorkochen, nicht
irgendwie. Nein, gar nichts. Das war ja Kommi. Nee, das war.
Okay, die brauchen.
Nee, die gehen so, die laufen.
Wasserträger.
Ja.
Und wie kriegt man dann, ich meine, London damals irgendwie eine Unterkunft zu kriegen? Gibt es da Personalunterkünfte dann?
Nee,
oder wie
war das? Gar nicht. Das gab es damals auch gar nicht. Ich habe dann bei B&B, Bed and Breakfast, gesucht, habe dann auch was gefunden. War eine WG, habe ich mir gedacht, ja, okay, das sieht ja gut aus, so ein Bed and Breakfast. Und dann, wenn man erstmal da ist, dann kann man ja was suchen. So, das war meine Idee, bin ich dahin. War eine sehr schöne Wohnung für Londoner Verhältnisse, sehr eigentlich auch recht großzügig. Und ja, da habe ich eigentlich auch relativ lange gewohnt. Also das war, habe ich mich dann mit dem Besitzer da so ein bisschen angefreundet. Und dann im Dorchester ist halt eine Welt so für sich. Ne?
Das ist doch ein Kulturschock. Wie viel wart ihr hier in der Küche und wie viel sind im Dorchester in der Küche?
Ja, das sind knapp 100 Leute in der Küche. Boah. Aber es sind natürlich so verschiedene Departments. Ne? Und ich war in der Bankettküche, Larder Kitchen. Ja, das war schon ein Kulturschock, aber man bekommt dann natürlich dann den Kontakt zu den Leuten und die Leute sind ja auch, ja, die helfen einem ja auch. Also das war eigentlich relativ einfach und mein Englisch wurde halt dann von Mal zu Mal besser und ist ja kein Geheimnis. Letztlich jeder Engländer nach der Arbeit geht man dann in den Pub und nach dem dritten Bier, dann spricht man fließend Englisch, also das geht dann eigentlich.
Aber war dafür Zeit, in den Pub zu gehen?
Ja, also wenn du einen Engländer fragen würdest, dafür ist eigentlich immer Zeit.
Aber damals haben ja die Pubs noch um 10:30 geschlossen oder Last Order
gehabt.
Ja,
da muss man halt ein bisschen schneller sein. Ne? Aber das war eine tolle Zeit. Es sind halt auch lange Tage. Ne? Dann ging das halt als ich da abends angefangen habe, September, dann ging das so in den Winter rein. Und du hast halt für Wochen, hast du halt teilweise auch gar kein Licht gesehen. Ne? Das war, die Küche ist im Keller und du kommst morgens zur Arbeit, 8 Uhr, dunkel. Und gehst du um 7:30, 8, 9, gehst du raus, dunkel, U-Bahn, dunkel. Und wenn du frei hast, dann schläfst du erstmal. Und
ja. Ich meine, aber du hast trotzdem ein bisschen was von der Stadt gesehen. Du hast dich trotzdem ein bisschen eingebunden gefühlt.
Das war eine tolle Zeit. Also man hat natürlich dann Freunde gefunden und Wegbegleiter. Und das war schon eine ganz tolle Zeit, ja.
Wie lange warst du insgesamt da? Ich meine, du warst ja jetzt auch nicht ewig Kommi, nehme ich mal an.
Nee, ich bin eigentlich relativ schnell nach oben gekommen. Kommi, Demi, Chef de Party und Junior Sous-Chef und ganz am Ende Sous-Chef, Bankett. Und dann bin ich sogar als Sous-Chef sogar noch rüber gewechselt zu Alain Ducasse at the Dorchester. Ja. Okay. Und das war so die sehr, sehr prägende Zeit, weil das wiederum was ganz anderes ist als das, was man so vorher gemacht hat. Wir haben viel Bankett gemacht und das war ja eine ganz andere Welt.
Okay, aber Ducasse hat dann den hat man dann geholt für das Restaurant, oder?
Genau.
Das muss ja auch ein Riesenwirbel gewesen sein dann, nicht? Also da geht man ja auch mit Ambitionen rein. Also das muss ja gleich sitzen, das Ding, glaube ich.
Also ne? es war von vornherein geplant und das war ja eine sehr ambitionierte Sache, aber Monsieur Ducasse hat gesagt, wir machen hier nicht auf. Und ich mache mich hier in London nicht lächerlich, weil das erste Restaurant wieder außerhalb, er hatte mal ein Restaurant in London, das ist mit Pauken und Trompeten pleite gegangen, weiß ich nicht, aber es ist zugemacht worden. Und dann natürlich wieder nach London, dann kann man nicht aufmachen und irgendwie mit einem Stern darum eiern. Da ist er dann auch zu, ja, aufmachen 3 Sterne, das war die Devise. Und selbst in der Eröffnungszeit wurden da 3 Küchenchefs durchgeheizt. Wow. Also das war schon...
Wie lange hat man dann eigentlich... Wir sind knapp. Mal ein bisschen Englisch. Rehearsal.
Also die
das Ding aufmacht.
8 Monate nur trainiert. Das war schon Wahnsinn. Bevor da überhaupt irgendein ein richtiger Gast reinkam. Ja. Und ich mittendrin, ja, Blut und Wasser geschwitzt. Das war schon eine verdammt harte Zeit. Also das war im Grunde die teuerste Personalkantine, die es jeweils gab.
Ja. Wurde denn da jeder Mitarbeiter dann so nochmal rausrekrutiert beziehungsweise handverlesen? Oder wer hat das dann... Hat ja Monsieur die Kaste nicht selber gemacht wahrscheinlich, ne?
Nein. Es wurde halt, man konnte sich innerhalb des Hotels halt dann bewerben. Ich habe mich beworben, weil ich es interessant fand. Wurde dann auch genommen. Aber das war natürlich, gerade am Anfang war das schon ein fliegender Wechsel. Also das war schon lässig. Ich habe mich da ja irgendwie durchgebissen. Und man muss da Ellbogen zeigen.
Aber da war dann ja ein bisschen für dich auch ein bisschen, wenn du aus dem Bankett dann kamst, war ja alles anders oder ganz, ganz viel anders.
Ja,
Erzähl mal, was ist da, also so, wie ändert sich das dann?
Das Bankett war schon extrem aufwendig und auch hochwertig. Also das ist nicht so, wie man das sich jetzt irgendwie vorstellt mit hier Buffet und gib ihm, sondern das sind eigentlich nur Menüs, sehr hochwertig und auch zu damaligen Zeiten schon echt gekocht, alles frisch, alles turniert und hin und her, was weiß ich, was es da alles gemacht wurde. Dann gab es einen Bankettraum, Private Dining, Crew Room hieß der damals, da wurde schon auf sehr, sehr hohem Niveau gekocht und da war ich halt auch verantwortlich für und das habe ich meistens selber gemacht und das letztlich hat einem natürlich auch das Sprungbrett so ein bisschen...
Ja, okay, da hast du dann ja quasi so deine Trainingszeit gehabt.
Genau.
Also ich stelle mir jetzt vor, Monsieur Ducasse kommt und sagt, okay, wir wollen das jetzt aufziehen. Ist das dann alles minutiös geplant? Gibt es dann so richtige Prozesse, die da aufgesetzt werden? Produktkontrollen, Qualitätskontrollen? Ist da irgendwas anders dann als in so einem Normalbetrieb?
Ja, also das muss man sich ja so vorstellen. Die haben halt da eine Produktionsküche reingebaut bekommen, die seinesgleichen damals gesucht hatte. Und nochmal eine Serviceküche. So, und dann kam der Küchenchef mit dem Purchasing Director, haben da groß eingekauft und alles gemacht und dies und das und jenes und Vollgas gegeben. Und das waren 2-3 Wochen, haben wir da gekocht wie die Wilden. Dann kam Monsieur Ducasse, hat sich das alles angeguckt, hat da Probe gegessen, hat den Küchenchef damals reinbestellt, also wieder ins Restaurant bestellt und hat gesagt, you're fired.
Nach zwei, drei Wochen,
weil einfach er gesagt hat, dass diese ganzen Produkte, alles, was er hier hat, das ist eine Frechheit. Und wir haben 2 Wochen hart daran gearbeitet. Und der hat gesagt, nee, komm, das kannst du eigentlich alles in die Tonne schmeißen. So. Ja, und da wurde dann gesagt, hier, Purchasing Manager, komm mal bitte hier ran. Monsieur Ducasse möchte den Gespräch mit dir. Dann hat er gesagt, du kaufst dir jetzt ein Auto, ne? Einen kleinen LKW. Und der Purchasing Director vom Plaza Athénée, der wird dich anrufen. Du gibst dem eine Einkaufsliste. Der Kram wird von Paris nach Calais gebracht, von Calais Port nach Dover übergesetzt. Und in Dover nimmst du das in Empfang.
Da holst du die Palette ab.
Und holst die Palette ab. Und das will ich jeden Morgen um 8 hier auf dem Hof stehen haben.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Nein.
Jeden Tag.
Ja. Und habt ihr das dann gemerkt, dass das ein Unterschied war? Oder war das so eher so, sind französisch, ihr könnt das einfach nicht?
Ja, das war, glaube ich, ein großer Teil. Aber man hat bei vielen Sachen hat man es gemerkt, ja, okay. Es hat sich aber dann auch gebessert. Ne? Also das sind die Produkte wurden dann auch in England immer besser. Und dann fing das natürlich irgendwann auch so ein bisschen mit diesem Trend an, lokal und so weiter und so fort. Man konnte das auch irgendwann nicht mehr sagen, so, ich hole jetzt hier meine Butter aus Paris, weil die ein bisschen besser ist. Mhm. Also das.
Und sag mal, spricht man da mit Monsieur Ducasse dann persönlich? Hast du mal mit ihm dann, also hat er man da...
Er spricht nicht mit einem.
Nee? Nee. Also du bist
halt einfach
Fußvolk.
Da. Ja. Ja.
Also
das
nur
muss man erstmal lernen. Also der interessiert sich gar nicht für dich. Der spricht nur mit dem Küchenchef. Der Küchenchef spricht nur mit dem Sous-Chef. Und man selber kann dann mit den anderen reden. Selbst die Annonce ist halt immer in einem Ton ganz leise, ganz seicht. Und man musste das dann immer so sagen, oh, was hat er gesagt?
Voll konzentriert.
Ich habe es jetzt nicht gehört.
Ja.
Scheiße.
Was würdest du sagen, was hast du da mitgenommen? Was war so das Prägende, was dich da
einfach,
bis heute begleitet?
Was wirklich prägend ist, man hat halt einfach gelernt, in dem Service, das ist halt wirklich Konzentration. Du musst dich echt, echt konzentrieren. Du darfst keine Fehler machen. Weil Fehler, dann bist du weg.
Ja.
Dann bist du einfach raus.
Ja.
Okay. Und das ist eine Sache, die ist sehr, sehr prägend.
Hochkonzentriert muss man da arbeiten, ne?
Ja,
sonst geht das gar nicht.
Nee.
So, aber irgendwann hast du gesagt, ich verdufte hier.
Das war halt, man reibt sich halt auf, ne? Also das ist sehr, 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 sehr anstrengend gewesen. Irgendwann habe ich halt für mich gesagt, nein, ich möchte aus dieser Spitzengastronomie da mal raus und ich glaube einfach, dass das Kitchen Management, so hat man das damals bezeichnet, ist mehr was für mich. So, und dann habe ich mit dem, das ist auch für mich so mein Mentor immer über bis heute eigentlich, mit dem Henry gesprochen, der war Executive Chef damals in Dorchester, mit dem darüber gesprochen und er hat gesagt, ja, wenn du diesem Kitchen Management was werden willst, musst du im Grunde mal ganz weit weg. Richtig weit weg, ganz, ganz frei. So, und dann habe ich gesagt, ja, okay. Dann habe ich einen Headhunter kontaktiert, der mir da vermittelt wurde über ihn. Mhm. Und dann bin ich nach Dubai gegangen.
Und da, in Dubai zu?
Damals Four Seasons Golf Club. Und da war das dann halt auch ein ganz anderes Paar Schuhe auf einmal. Küchenchef von so einem kleinen, ganz kleinen Gourmet-Restaurant. Ein gehobenes thailändisches Restaurant.
Ja.
So eine Sportsbar, so wie man sich das richtig vorstellt, Sportsbar-mäßig. Mhm. Und ein Concert-Venue, wo halt knapp 14.000 Leute drauf Platz hatten.
Oh.
So, das war so der Bankett-Bereich. Ist halt alles ein bisschen größer da.
Aber du hattest, ich meine, das Rüstzeug hattest du dir dann da ja so ein bisschen im Dorchester, im Bankett.
Genau.
Geholt,
genau.
Aber das war dann wahrscheinlich auch nochmal eine andere Nummer von der Organisation.
Ja, ich war eigentlich eingestellt worden als Küchenchef für dieses kleine Gourmet-Restaurant. Okay. Weil ich mir gedacht habe, okay, und dann hieß es, ja, du kannst hier so ein bisschen so die Executive-Sous-Chef-Rolle auch mitbekleiden. Dann habe ich gesagt, ja, das habe ich ja noch nie gemacht. Und er sagte, da wächst du rein, gar kein Problem. So, ja, war da Küchenchef oder Executive-Chef weg. Also bin ich dann auch reingewachsen.
Ja. Okay, ist ja immer das Beste, oder?
Ja, war nicht einfach, aber letztlich habe ich mich da reingewurschtelt. Als dann alles so richtig lief, wurde der Golfclub verkauft an Intercontinental. Und da hat man dann auf einmal von jetzt auf gleich so ein bisschen so einen Cut gemerkt, ne? Dass von wirklich von Qualität und Standards und so weiter und so fort wurde so ein bisschen abgerückt. Und das ist mir so ein bisschen sauer aufgestoßen. Und dann habe ich mich halt auch wieder so ein bisschen umorientiert.
Genau. Das heißt, wo ging es dann hin? Was war dann die Station?
Nach Istanbul.
Ja.
Das war auch eine interessante Stelle, Swiss Hotel The Bosporus, Riesenbunker, sehr, sehr schönes Hotel, traumhafte Stadt. Ja, da war ich Executive Sous-Chef und habe Riesenbankets, World Economic Forum mitgemacht. Und das war so die erste Position in so richtig großen Bankett. Mhm. Ne? Ich meine, so eine großen Hochzeiten, das ist ja 2.000, 3.000 Leute, ist da normal. Ja, ne? Das war eine
Wahnsinn.
Hochzeit halt.
Wahnsinn. Was würdest du denn sagen? So, was ist denn so der Unterschied, als wenn man so als Koch agiert, so in Deutschland und international? Oder ist es ein so internationaler Beruf, dass du sagst, ist eigentlich überall gleich und ich kann auch überall gleich sofort einsteigen?
Wenn man sich ein bisschen auf die Menschen einlässt, dann kann man überall einfach direkt einsteigen. Das ist, weil letztlich gekocht wird überall mit Wasser, also von daher geht das. Wo man muss sich halt auf die Menschen einstellen. Das ist halt wichtig, weil ich kann einem deutschen Koch, dem kannst du mal eine Ansage machen. Wenn ich einem türkischen Koch, der so einen Stolz hat, wenn ich dem eine Ansage mache, der ist zu Tode gekränkt.
Hm. Es geht dann mehr um Führungsstil und soziale Skills, die man hat und die man dann eben situativ rausholt. Oder
genau. Man muss ganz anders mit den Menschen reden. Ja. Auch in Dubai. Man muss mit den Leuten halt echt teilweise reden, wie mit kleinen Kindern. Ne? Weil wenn man mit die einfach mal angefahren hat, für die ist eine Welt zusammengebrochen. Ja. Also das muss man auch erstmal lernen, dass man sagt, hey, nee, das ist doch gar nicht schlimm, das hast du gut gemacht, aber mach das doch so, das ist doch ein bisschen besser dann.
Ja, okay. Aber du bist da schon dann auch eine besondere Vorbildfunktion. Mehr als hier oder wie ist das? Ist das, guckt man,
so
als Boss, bist du Boss.
Du bist Boss, genau.
Und von dir will man dann auch hören, wie es geht.
Genau.
Und du sollst
genau.
aber auch, man will auch in den Arm genommen werden.
Genau.
Alles.
Genau.
Voll Programm. Ja gut, aber das muss man können. Ne? Also das muss man können oder man kann es nicht.
Also, ja genau. Also
ich glaube, das kann nicht jeder machen.
Nee, man muss sich auch drauf einlassen. Ne? Also man muss dann auch mal die Leute sagen, so komm, heute Abend trinken wir mal alle bei mir da ein Bier. Das ist für die das Highlight. Da reden die noch 3 Wochen von.
Ehrlich?
Ja. Also das ist so, ich war beim Chef, habe ich ein Bier getrunken.
Ja.
So, das ist dann wirklich was ganz, ganz Großes. Ja.
Okay. So Istanbul haben wir.
Ja, genau. Dann ging es wieder zurück nach Dubai. Ganz große Kette, Jumeirah, interessant.
Ist auch ein Riesenladen, ne?
Ist sehr groß.
Ja.
14 Restaurants, also das war ein Hotel mit 14 Restaurants. Mhm. Und weil mein Ziel, das muss man kurz erklären, war halt, ich hatte halt einfach dann, irgendwie war ich so ein bisschen durch und hatte keine Lust mehr auf Bankett. Das war mir dann einfach immer Bankett, hatte ich ja dann auch irgendwie keine Lust mehr zu. und immer mit dem Clipboard da nur durch die Gegend laufen, habe ich mir gesagt, nee, das ist irgendwie nicht so richtig, das will ich nicht. Ich möchte Restaurants, da möchte ich mehr Fokus ein bisschen mehr haben. Und das fand ich auch super spannend. Ich habe dann auch so die Zahlen mittlerweile ja dann verstanden gehabt, wo man sagt, okay, Bankett ist halt Cash-Cow und Restaurant läuft halt so mit. Und das Hotel hatte mich halt damals so angesprochen, weil ich gesagt habe, okay, ein Hotel, 14 Restaurants, krass, wie machen die das denn?
Ja, so. Okay, das hatte ich aber dann, so Größe hatte ich dann schon immer ein bisschen gereizt. Ne? Also mehr das, wie organisiert man das eigentlich?
Ja, genau. Das hat mich schon sehr gereizt, ja. Ich challenge mich selber halt gerne und sage, ich muss halt, das habe ich halt so ein bisschen von Ducasse auch übernommen. Ducasse hatte eine ganz simple Regel und die war halt einfach, was du heute machst, ist heute für dich 90-100%. Wenn du wirklich, wirklich gut bist, dann ist es 100%, dann bist du echt top. Aber morgen ist das, was du heute machst, nur noch mindestens, also maximal 60.
Boah, aber das ist ja ein Druck, den man sich da...
Ja, man stellt sich halt, man setzt sich halt selber unter einem extremen Druck.
Ja. Und das kannst du ja auch nicht ewig machen.
Nee, deshalb habe ich auch damit aufgehört. Aber diese Mentalität konnte ich halt irgendwie nicht ablegen. Ja,
aber das abrufen zu können und ne, sich das zu vergegenwärtigen, dass das so ist.
Man muss halt,
also du kannst dich, andersrum heißt das doch, du kannst dich nicht auf Lorbeeren ausruhen, ne?
Nee.
Das heißt, was du gestern gemacht hast, ist...
Ist heute Vergangenheit. Kannst du jetzt und einfach nur dann immer den Standard halten. Das ist ja eine ganz interessante Entwicklung. Für alle, die sich eigentlich immer nur auf diesem Standard ausruhen, die gehen dann ja, das ist ja kontinuierlich, geht's ja nach unten. Weil die Welt dreht sich weiter, es wird neue Sachen erfunden und sich ausgedacht. Und deshalb denke ich einfach, dass diese Denke ist schon eigentlich richtig.
Also, ja, also wenn man das kann, ja. Man muss sie ja nicht immer abrufen, diese Mentalität. Hast du denn auch mal so Sachen gehabt, wo du gesagt hast, also jetzt beispielsweise auch im Dorchester, da habt ihr ja sicherlich auch so Promis gehabt, ne? Gerade im Dorchester und wahrscheinlich auch in Dubai und so weiter, so dass das nochmal ein anderer Skill ist oder war dir das egal, wer da als Gast ist?
Ja, das hat man im Dorchester halt irgendwann gelernt. Das war halt dann irgendwann normal, ne?
Ja.
Dass man da sagt,
jetzt wollen wir ein paar Namen hören.
Jennifer Lopez, erinnere ich, die war auch in Istanbul, Pierce Brosnan, Nicolas Cage.
Ja, da gab es wahrscheinlich auch immer Ansagen, die essen das nicht und das nicht und am Ende essen sie doch immer alles. Ne?
Ja, da gibt es einen ganzen Katalog dann. Ne?
Ja, ich kenne das.
Irgendeinen Prinz von Brunei. die essen nur das kennst du bei der Melone, hast du die große Wassermelone und dann hast du diese schwarzen Kerne und dann das ganz kleine Innere. Ja. Und das ist der.
Ha.
Der Rest kommt weg.
Muss ich mir mal angucken, ob das wirklich so besonders ist, das Teil.
So, Rest weg.
Und er schmeckt das auch raus. Wehe, wenn nicht.
Wehe, wenn nicht, genau.
Aber das ist schon immer ulkig, ne? Was es da so für Kataloge und Anforderungen gibt. Das nicht.
Oder nur das Wasser und dies und das. Ja. Also das ist ja, damals war Fidschi-Wasser ja ganz weit vorne.
Da muss man sich auch fragen, warum, ne? Gutes Marketing. Sehr gutes Marketing.
Sehr gutes Marketing.
Ja. Dubai. Hat dich irgendwie wieder angezogen. 14 Restaurants, habe ich gerade gelernt.
Genau. Das war eine super spannende Zeit. Das war halt vom Steakhouse über ein indisches, türkisches Restaurant. War alles dabei. Also das war wirklich komplette Bandbreite. Und man hat dann aber gesehen, okay, letztlich wird das eigentlich komplett nur vom Hotel subventioniert. Und es ist eigentlich nur alles Entertainment.
Mhm.
Das fand ich dann irgendwie so ein bisschen schade. Ne? Sage ich einfach so, okay, du arbeitest hier, aber im Grunde, es wird auch nicht so richtig wertgeschätzt.
Okay, und man kann sich dann wahrscheinlich auch nicht einbringen, dass man sagt, okay, vielleicht ändert man so ein bisschen mal die Ausrichtung.
Das war fest und da geht es halt einfach nur, da sind dann so kreative Ideen, so jetzt mache ich hier ein Steak und dann lege ich ein Blatt Gold drauf.
Okay.
Super, da freuen sich alle dann einen Keks, aber letztlich... Das habe ich bei Ducasse gelernt. Da wurde mal irgendwas Ähnliches gemacht und dann hat irgendeiner da irgendeinen Kraut draufgelegt und dann kam die Frage, ja, was macht das jetzt? Bringt mich das irgendwie nach vorne? Hat das jetzt irgendwas, macht das Gericht in irgendeiner Art und Weise besser? So, und diese Frage, die habe ich mir dann häufiger gestellt und dann habe ich mir gesagt...
Okay, das turnt dann irgendwie ab, wenn die Antwort häufig nein ist.
nur weil es halt blinkt, dann ist es halt toll. Ja. Das war halt, ist nicht meine Welt. Also okay. Das war nicht so richtig meins. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal was ganz, ganz Wildes. Da habe ich Familie Pascha kennengelernt, die Eigentümer von Pascha Club Ibiza.
Ja.
Und die hatten eine ganz wilde Idee, ja, so ein cooles Konzept, Ibiza-Port, Hammer, Show, Entertainment, das ist die Zukunft und hin und her. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das wird wahrscheinlich schon die Zukunft sein. Das mache ich jetzt. Das ist was, da musst du kochen, da musst du Gas geben, da musst du kreativ sein, da musst du alles. So, wie gesagt, das ist genau mein Ding. Das mache ich jetzt. Ich, mein guten Job gekündigt, ganz wild zu Pascha Ibiza.
Party machen.
Ja, dann habe ich also relativ zügig festgestellt, dass so Nightlife ist the dark side of life und okay. Ist halt gar nicht familientauglich.
Ja. Du hattest mittlerweile Familie und die mittlerweile zog ich, mit.
Ja, die sind dann in Dubai geblieben, aber das ist halt alles, also das ist halt null familienfreundlich. Man arbeitet viel nachts. Ja, das ist halt einfach, ist toll. Ich habe es mal gemacht. Ich kann sagen, super, macht Spaß. So eine David Guetta Night, Pascha Ibiza, Hammer.
Ja.
Atemberaubend, unglaublich. Aber
man hat es gehabt, aber wie lange? Lieber kurz,
ja,
weil sonst
ja, geht's genau,
an
genau.
Die Substanz.
Genau, und dann habe ich gesagt, nee, komm, hier machen wir einen Strich drunter. Mhm. So, und dann, ja, dann ging es ganz bodenständig. Bayerischer Hof, München.
Ah.
Küchendirektor, ja.
Das ist ja mal wieder. Ne?
Genau, ja, das war mir halt wichtig. Es war eigentlich so, eigentlich einer der Hauptgründe war halt damals, das war natürlich, weil mich dieses ganze Leben halt so ein bisschen, ja, in Teilen auch überfordert hat, habe ich halt gesagt, ja, ich möchte halt ein Leben haben, was halt auch so ein bisschen Normalität irgendwie hat. Mhm. Dass man halt sagt, so jetzt fährst du mit dem Fahrrad nach Hause und das ist halt so, jetzt setz dich auf die Terrasse und trinkst mal ein Bier. Ne? Und gehst nicht dann noch mit 6 Leuten irgendwie da, keine Ahnung, Party machen oder so. Da habe ich dann auch, irgendwann ist dann, man ist dann auch da durch.
So. Also Bayerischer Hof, ja. Und was, wofür warst du da verantwortlich im Bayerischen Hof dann?
Genau, da war ich Küchendirektor und hatte dann den Bankettbereich natürlich, Blues Bar, diese ganzen Hotelrestaurants quasi.
Ja.
Das Atelier ist da draußen vor, das Garden ist draußen vor und das Traderwix läuft sowieso autark. Mhm. Genau.
Aber das war dann so ein bisschen geregelter Betrieb.
Das war ein geregelter Betrieb, ja. Und da sind halt so dann so die Herausforderungen des täglichen Alltags, ne? Personal, dies, das, Urlaub. Da muss man sich dann halt auch erstmal mit wieder auseinandersetzen. Sagt, ach, man hat ja, der hat 30 Tage Urlaub.
Ja, das ist ein anderer Schnack als Dubai dann, nicht? Und wahrscheinlich auch für dich, auch privat so zum Leben, nicht?
Also ja, irgendwann kam dann die.
Residiert man, glaube ich, auch anders in Dubai dann als.
Ja, da wird dann halt gesagt, hier, pass mal auf, 30 Tage Urlaub, kriegst du überwiesen, ne? Läuft, ja. Oder? Ja.
Okay.
Ja, da geht es halt nur ums Geld. Ne? Geld ist dann halt, das ist halt alles, mit Geld kannst du alles kaufen, nach dem Motto.
Ja.
So, und dann in Deutschland wieder angekommen. Irgendwann sagte dann mal, nachdem wir dann so die Urlaubsplanung gemacht hatten, kam dann die Küchensekretärin auf mich zu und meinte, ja, Herr Steinhardt, wann machen Sie denn Urlaub?
Sag ich, ja.
Ach ja. Ja.
Der muss weg. Der Urlaub muss weg.
Tragen Sie mich einfach ein, wo es passt.
Ja.
Nächste Woche haben Sie Urlaub. Ach ja, okay. Okay, ja, mal gucken, was ich da mache. Und so habe ich dann, ja, wieder so das bisschen dieses Deutschland halt wieder kennengelernt.
Ja.
Ne? Das ist dann halt eine ganz, ganz andere Perspektive als das, was man halt so aus meinem bisherigen Berufsleben halt kannte.
Du warst ja auch dann lange weg. Ne? Ich glaube, du hast sogar noch ein paar Stationen jetzt ausgelassen.
Ja, ja.
aber dann war das schon ganz schön, in Deutschland wieder zu sein? Oder hast du so gesagt, nee, das ist eigentlich...
Nee, das ist schon... Also das ist, man lernt es halt alles ein bisschen mehr zu schätzen.
Ja.
Also man hat halt ganz, ganz viele Sachen. Ne? Das war einfach die Kultur. Man ist alles so geregelt. Es ist alles... organisiert, es ist alles, weiß ich nicht. Es ist
doch ganz schön dann irgendwie.
Ja, eigentlich ist es das Beste. Also das hört sich jetzt komisch an, aber es ist wirklich, ja, so organisiert und so ticken wir halt auch irgendwie. Ja. Ne? Dieses ganze Wilde und so, das ist zwar schön und man muss es mal gesehen haben, damit man diese Systeme halt jetzt auch ein bisschen zu schätzen weiß. Ich kann mir jetzt mit Messer in die Hand schneiden, ich sag's jetzt mal, und ich weiß, dass innerhalb von 10, 15 Minuten ist ein Krankenwagen da.
Mhm.
So.
Ja.
Und in manch einem anderen Land ist es halt so, da, ja, da ist dann die Frage, sind sie, was für eine Versicherung haben sie denn? Hm. So, und dann überlegen die halt, ob sie irgendwas,
losschicken. Ja. Würdest du das denn jedem raten, jedem jungen Menschen aus der Gastronomie als Koch oder auch anderen ins Ausland zu gehen und das da Erfahrung zu sammeln?
Also man muss wirklich mal ganz, ganz weit weg, um einfach, um sich auch selber vielleicht so ein bisschen zu finden.
Ja.
Weil das ist ja auch so ein Prozess, den ich für mich ja auch entdeckt habe.
Du hast auf jeden Fall diese Sehnsucht dann nicht mehr, wenn du es mal erlebt hast. Nee. Oder sie bleibt und dann weißt du aber, wo es auch gut ist und erwartet. Ne?
Ich glaube halt einfach, dass du, wenn du diese Sehnsucht wegzugehen noch in dir hast, dann ist da was falsch.
Ja. Schöne Überleitung, aber bist du denn jetzt angekommen? Also du bist dann ja irgendwann an den Ort zurück, an genau. den strengen Ort.
Genau.
Ganz kurz mal, wie kam das, dass du auf Hotel Wassersleben wieder aufmerksam wurdest?
Nee, eigentlich war ich nur hier oben mal zum Urlaub.
Ne? Ja, Zwangsurlaub.
Und das hat sich halt irgendwie so gegeben, bin ich aber immer hier, mal gucken, wollte eigentlich nur mal hier so lang gehen, mal gucken, wie ist das denn hier alles so geworden. Und dann habe ich mir so gedacht, stand ich hier, habe einen Kaffee getrunken, habe mir gedacht, eigentlich ist das hier schon wunderschön. Und das war so die Frage, die ich mir gestellt habe, wo geht's langfristig für dich hin? Mhm. Bist du jetzt, das war so diese Option, ne, wo man gesagt hat, okay, bist du jetzt eigentlich für den Rest deines Lebens im Bayerischen Hof Küchendirektor? Oder was machst du dann? Wo gehe ich in den nächsten 10 Jahren hin? Das ist so eine Frage, die ich mir einfach selber gestellt habe. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich schon so ein bisschen mein eigener Herr sein. Also so ein bisschen, dass man sagt, ich möchte selbstbestimmt entscheiden, was ich mache und was ich nicht mache. Mhm. Und warum ich was mache.
Mhm. Aber irgendwann trifft man wahrscheinlich auch für sich die Entscheidung und sagt so, jetzt will ich auch selber Unternehmer sein und in die Verantwortung treten. Ne?
Ja, das ist halt eine Typensache. Ne? Aber für mich war das eigentlich schon, ich wollte selber irgendwas machen, weil ich möchte selbstbestimmt sein. Das war für mich so das Lebensziel. Ne? Ich habe viel gesehen, ich habe viel gemacht, ich habe immer für Leute gearbeitet und irgendwann kam mal einer zu mir und hat mir so ein blödes Bild geschickt. Er sagt, das ging irgendwie, build your own dreams or you work for somebody who built theirs. Und das habe ich mir ausgedruckt und hingehängt und habe mir gedacht, ja.
Genau. Irgendwann mal an den eigenen arbeiten. Als für die anderen. Klar. Aber das ist ja dann noch nicht gewesen. Also du bist hier rumgelaufen, hast den Kaffee getrunken.
Genau.
Und der Schritt ist ja doch noch ein etwas größerer, nehme ich an zu sagen. Hallo?
Ja, und dann habe ich dann mir gedacht, ja, weißt du was? Wie bringe ich das jetzt rüber, dass ich eigentlich Interesse habe, das Hotel zu übernehmen? Rumgedacht und letztlich habe ich mir gedacht, das machst du auf einem ganz, ganz traditionellen, altmodischen Weg. Du schickst einen Brief. Ist richtig geschrieben.
Waren das denn noch die Eigentümer von damals?
Genau.
Ja, okay. Ja.
Schickst einen Brief und fragst einfach, wie ist denn die Nachfolge geregelt?
Ja.
So, und dann kam es halt relativ zügig zurück. Ja, was stellen Sie sich denn vor? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde das gerne kaufen.
Mhm.
So. Und so, ja, können Sie machen, das ist der Preis. So, dann ging das halt hin und her und dies Studie und das die Studie. Aber das war dann halt so eine, das ist so ein Prozess so ein bisschen, das hat auch fast ein Jahr gedauert, dass sich das dann halt alles, bis sich das dann alles so geschüttelt hat. Und ja, am 1.1.18 ich bin hier angekommen, habe einen Schlüssel gekriegt und viel Spaß.
Und dann hast du erstmal gedacht, was machen wir jetzt hier alles?
Genau, und dann muss man erstmal gucken und sagen, so, ja.
Aber hattest du denn so ein Bild? Hast du so eine Idee gehabt, also was du ändern willst oder was du machen willst? Oder?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr blauäugig, glaube ich, herangegangen.
Okay.
Ja.
Ja. Ehrlich, sehr ehrlich auf jeden Fall.
Ja, braucht man ja nicht drum herum reden. Also wenn mir einer heute erzählt, sagt, ich habe eine Firma gegründet und das erste Jahr oder die ersten 3 Jahre waren die härtesten, sage ich, ja, hast recht. Stimmt. Mhm. Die ersten 3-4 Jahre sind echt, das ist echt hart.
Magst du das so benennen, was Stolpersteine waren? Oder wo du sagst, das habe ich mir anders vorgestellt?
Man hat halt eigentlich von vielen Sachen einfach keine Ahnung. Ich meine, also ich habe zwar viel gesehen und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich, ich hatte auch mal eine Freundin, die so ein bisschen im Hotel an der Rezeption gearbeitet hat und da hat man natürlich mal geguckt, was macht die denn da? Aber letztlich Also habe ich auch da nicht wirklich einen großen Plan gehabt.
So, ja.
Das muss man ehrlich sagen. Und das muss man sich halt, ich bin halt ein Typ, ich kann mir das schnell aneignen. Also ich kann schnell Sachen sehen, verstehen und die dann halt auch umsetzen. Das ist vielleicht eine Gabe, aber die Fehler, die du da auf dem Weg machst, tun halt dann auch schnell mal weh.
Naja, und selbst wenn du das willst, dann gibt es ja auch immer noch ein Umfeld. Ne? Dann gibt es ja einen Mitarbeiter, dann gibt es alte Gäste. Ich meine, die kannst ja auch nicht vor den Kopf stoßen.
Was ich damals gemacht habe, ich hab das Hotel übernommen und eigentlich erst mal so weitergeführt, wie es war. So, einfach mal laufen lassen. Und dann ein bisschen mal gucken, dies, das, jenes, wie funktioniert das. Aber dann fällt man halt schnell mal auf so Kleinigkeiten, ne? Dann kommt da einer an und sagt, ja, hier, Kennzahl, Occupancy, da musst du gucken, das muss immer viel sein. Ja, okay, gut, dann suchen wir uns halt irgendeinen Partner und der knallt das Hotel voll, super, alle sind sie einmal laufen. Dann kriegst du die BWA am Ende des Monats minus so, wo du dir denkst, Alter, jetzt hast du hier einen Monat lang geackert wie ein Wilder und hast noch nicht mal Geld verdient.
Ja, so. Okay.
So, und dann, bis man dann begriffen hat, an welcher Schraube man drehen muss, damit das passiert, und also das muss man erstmal verstehen.
Lehrbuch, ne? Das musst du selber verstehen.
Ja, genau. Und das musst du halt erstmal verstehen. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du das halt auch erst machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich möchte diese Zeit jetzt nicht missen, weil die war für mich extrem lehrreich.
Okay.
Und ohne diese Zeit würde ich jetzt auch nicht wissen, also welche Schritte ich jetzt mache. Das würde ich nicht wissen. Ohne diese Zeit, letztlich ist man da auch mit einem blauen Auge rausgegangen und man hat auf gut Deutsch, wenn man mal denn das erste Mal so zur Bank zitiert wird und dann binden sie dir da die Eier hoch auf gut Deutsch. Dann sagst du halt auch, okay, so selbstbestimmt, wie du dachtest, bist du denn doch nicht.
Nee.
Jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt habe ich es, also gut, Corona hin und her, okay, aber jetzt weiß ich, wie es geht. Und ich weiß auch, was ich wann machen muss.
Nun kanntest du die Region ja, weil du von hier kommst, aber auch die muss man ja erstmal verstehen. Ne? Wie funktioniert das? Wie ist das Zusammenspiel hier?
Ja.
Nun kann man ja sagen, der hohe, ganz hohe Norden Deutschlands ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Fine Dining. Eldorado, eher ein Desperado.
Ja.
So viel gibt es ja hier nicht. Also gut, da hinten kann man drüber gucken. Da gibt's was. Auf dänischer Seite und auf deutscher Seite gibt es schon ein paar schöne Häuser. Aber es ist ja jetzt nicht so eine Gourmet-Landschaft hier.
Nein, du musst halt tief graben, um Wasser zu finden.
Ja, auf gleiches Wassersleben heißt.
Ja, also du musst halt wirklich, das ist halt häufig auch so grundlegende Arbeit. Ne? Also du musst halt wirklich viel Zeit auch investieren. Du brauchst viel Zeit, du brauchst viel Geduld, aber du musst dich halt auch selber erfinden. Das ist nicht, also ich habe da auch eine Zeit gebraucht, um zu sagen, okay, welchen Weg gehen wir jetzt hier, welchen Stil, wieso mache ich das? Das ist schwer. Also, aber jetzt möchte ich sagen, für mich, ich habe diesen Weg gefunden, den wir jetzt eingeschlagen haben und den gehen wir jetzt auch in sehr langsamen Schritten, aber wir gehen ihn jetzt.
Jedenfalls hat es dich in die Küche zurückgebracht.
Ja, genau.
Mehr als du wolltest oder genauso, wie du wolltest? Nee,
eigentlich genauso, wie ich wollte. Also eigentlich, wir haben jetzt eine Hoteldirektorin eingestellt, die Frau Hagedorn, und die übernimmt jetzt einen großen Teil der Last, sage ich mal. Und damit habe ich halt jetzt mehr Zeit, um eigentlich das zu machen, wo ich wirklich Spaß dran habe. Das ist halt einfach, das habe ich für mich in den letzten Jahren einfach festgestellt. Sagt, ich möchte kochen und ich möchte einfach Gastgeber sein und ich möchte einfach das machen, woran ich Spaß habe. Und das ist Kochen.
Ist es einfach, sowas zu etablieren? Also das Haus ist bekannt für solide, gute Küche. Aber jetzt nicht unbedingt Fancy Cuisine?
Nee. nee, das bestimmt nicht. Aber also einfach ist es definitiv nicht, weil man aber was ist denn einfach? Das ist ja immer eine schwierige Sache zu sagen. Es ist halt, grundlegende Arbeit. Also es ist halt wirklich, man fängt halt bei Null an und sagt, jetzt muss man halt...
Wie definiert man so ein Ziel? Gehst du hin und sagst, ich will das beste Restaurant in der Flensburger Förde sein? Oder wie formuliert man das für sich?
Nee, eigentlich, das ist eine gute Frage. Ich sage einfach, ich möchte einfach das machen, woran ich Spaß habe, und das möchte ich weitergeben. Und das, was ich momentan mache, das kommt sehr gut an bei den Gästen. Dadurch sage ich, okay, es scheint ja richtig zu sein, also baue ich es aus. Ich möchte ein Fine Dining, also ich möchte ein, das, also wir haben es ja aufgeteilt, das muss man vielleicht kurz dazu sagen, wir haben es aufgeteilt, einmal das Gourmet-Restaurant der Steinhardt und einmal das, ich sag mal, gut bürgerliche Restaurant Was ist Leben 4. Und das Was ist Leben 4, das ist halt schon etabliert so im Markt, das funktioniert auch gut, das ist ein solides Restaurant. Und das Gourmet-Restaurant, das ist sehr neu und da muss man halt jetzt, mein Ziel ist natürlich, das kulinarisch relativ weit oben anzusiedeln.
Genau. Aber sag doch mal so in kurzen Worten, was erwarte ich da? Ich bleib ja hier, ne? Ja. Habe ich ja gesagt, Urlaub. Und was erwartet mich denn heute Abend?
Ja, heute erwartet dich im Grunde eine Reise vom Norden quasi ans Ägäische Meer. So, das ist eine kleine Reise, die ich so in meinem Leben für mich gemacht habe, wo man sagt, so Eindrücke, Ideen um Türkei, Griechenland und so. Und das ist eigentlich das, eigentlich spiegelt dieses Restaurant, kann man sagen, das spiegelt eigentlich so ein bisschen meinen Lebensweg wieder. Und das ist immer so eine kleine Geschichte.
Also schon ganz viel Persönliches da drin dann.
Ja, das ist schon sehr persönlich, ja. Und das ist mir aber auch wichtig und das möchte ich halt auch, dass es in den Menüs und im Service und in allem eigentlich so ein bisschen auch rüberkommt.
Das okay, also ich habe eine Reise vom Norden, also hier von der Förde in die Ägäis.
Ja.
Da bin ich sehr gespannt. Kannst du so ein, zwei Highlights nennen?
Zum Beispiel, es gibt Oktopus mit Fava oder ja, Tomate, Pfirsich, Basilikum. So ein bisschen geht es dann so ein bisschen in dieses leicht südländische, frische.
Ich nehme mir jetzt mal das Menü in die Hand. Ich gucke jetzt nochmal drauf. Also, also ich lese jetzt nochmal vor. Oktopus, Fava, Wassermelone, Thymian, Gazpacho, Sardelle, Kalbsbries und Granatapfel.
Genau.
Das klingt schon mal großartig. Also kriege ich jetzt schon. Was machst du eigentlich noch hier? Kannst du nicht mal. Ja.
Oha, guck mal.
Ist Küchenzeit. Du kombinierst also die unterschiedlichen Einflüsse miteinander.
Ja, genau. Also ich kombiniere. Das ist teilweise schwierig. Deshalb dauern diese Menüs auch immer so ein bisschen für mich. Das ist immer so ein Prozess. Ein bisschen aufwendiger, weil ich häufig die Gerichte mit ja, Gedanken, also mit Erlebnissen oder mit Gesehenem oder Geschmecktem verbinde. Und dann, also das sind so die Erinnerungen und die wiederum versuche ich halt in irgendeiner Art und Weise dann so zu interpretieren.
Ein autobiografisches Menü.
Ja.
Und wenn man so den Stil beschreiben sollte, wie würdest du das machen?
Das ist schon sehr französisch gekocht, aber eher minimalistisch, nordisch, glaube ich, angerichtet. So würde ich das beschreiben, ja.
Man kann sich auf eine kleine Reise freuen und man muss sich auch darauf einlassen. Muss man, ne?
Ja. Man soll jetzt nicht sagen, ich habe hier einen Zug um 6 oder um 10 muss ich meinen Bus nehmen.
Schön ist ja, ihr habt ja ein paar Zimmer hier.
Genau, nein, also das möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass man, das muss halt genossen werden. Und das, ja, das ist halt einfach zum Runterkommen, zum sich hinsetzen, genießen. Das soll das widerspiegeln, genau.
Ja, ich freue mich wirklich drauf. Gibt es irgendeinen Gast, den du dir wünschst oder sagst, den möchte ich mal bekochen, der sollte mal hier bei mir im Steinhardt sitzen?
Komm, es sollen einfach nur Menschen sein, die sich darauf einlassen wollen, die Lust haben, mal was anderes zu probieren, was es so gerade so in den nördlichen Regionen, glaube ich, eher weniger gibt. Und da sich einfach mal vielleicht fallen lassen und genießen. Ja.
Und ich finde es wunderbar, dass du bei all dem so wirklich so entspannt klingst. Es klingt so, ich meine, du hast so ein mediterrane, so eine mediterrane Ruhe.
Ja, danke.
Die, ich weiß nicht, ob das jetzt für die Förde so.
Ja.
Ob die Förde dafür bekannt ist, diese Ruhe zu übertragen, oder du hast sie dir wahrscheinlich irgendwo angeeignet. Bist du angekommen, würdest du sagen?
Ja.
Bleibst du hier?
Ja.
Okay.
Neulich hat mich mal jemand gefragt und gesagt, hey, willst du nicht mal mit hier nach Mallorca, da ist das und das. Dann habe ich drauf rumgedacht und habe gesagt, nö.
Also nee, ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier rausgucke, den Yachthafen sehe, die Segelboote, den Strand.
Nö, habe ich gesagt,
wo willst du denn auch hin? Ja, also ich meine, im Winter kannst du mal.
Ja, okay. Ja.
Da kann man sich das mal vorstellen. Aber der Sommer hier,
nee,
oben,
nee,
selbst,
es gibt ja Tage, wo es dann so ein bisschen, selbst im Herbst, ne, das muss man ja auch, man muss halt die Schönheit sehen. Das ist halt das Wichtige. Und das können meines Erachtens nach nicht viele, leider. Dass man aber, wenn man, wir sitzen jetzt hier so ganz leicht unter Dach, aber wenn das so ganz leicht nieselt, dann liegt da so der Nebel auf der Förde, der Wald da drüben ist.
Das ist auch ein bisschen Romantiker, ne?
Boah. Ja, aber was will man denn mehr? Trinkst du hier Kaffee, guckst da raus und denkst dir, ach, ja, komm.
Dann hoffen wir, dass ganz viele euch hier besuchen und sich diesen wunderbaren Ort angucken. Also, ich habe es auf jeden Fall genossen und ich werde es weiter genießen hier bei dir im Hotel Wassersleben.
Vielen Dank.
Wünsche dir viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ja. Und ich frage meine Gäste immer noch, ob sie ein Lebensmotto haben. Das hast du, glaube ich, eben schon gesagt.
Ja, challenge yourself. Das ist eigentlich so, das ist mein Lebensmotto.
Ja.
Weil wenn du dich nicht selber, du kannst andere kopieren, aber das bringt dich. Du musst dich selber im Grunde jeden Tag neu erfinden. Hm. Und jeden Tag dir selber die Frage stellen, ist das das Beste, was du machen kannst? Ja, nein. Und wenn du sagst, ja, für einen Tag ist das okay, aber am nächsten Tag musst du die Frage im Grunde eigentlich mit Nein beantworten, weil du besser sein kannst.
Gechallenged haben wir uns heute auch, weil sitzen ja, wie gesagt, fast mit den Füßen im Sand.
Ja.
Und ich glaube, es war mein zweites Außeninterview.
Ach,
das erste habe ich vor der Sansibar gemacht.
Ja, ist auch nett da.
Ne? Man sitzt hier im Norden eigentlich immer nur draußen.
Ja, ja, eigentlich schon. Das erzählen wir nur keinem.
Eike, herzlichen Dank.
Ich danke dir.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.